Herzlich willkommen. Du hörst gleich eine Predigt der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Erding. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter www.efg-erding.de.
Also Matthäus Kapitel 2, die Weisen aus dem Morgenland. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen, sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn es findet, so sagt zu mir wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über den Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Wege in ihr Land. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn, dem Josef im Traum, und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich's dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, auf das erfüllt wurde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Reini! Habe ich gedacht, dass ich ihn damit erschrecke, wenn ich ihn so direkt anspreche. Ich habe mir nicht vorher überlegt, wen von den beiden, aber ich wusste, Mike oder Reini, einen von den beiden erschrecke ich kurz, denn darum geht's heute. Es geht darum, dass wir erschreckt werden, denn wenn ihr euch nochmal den Vers 3 anschaut, als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Meine Predigt hat heute drei Teile oder drei Handlungsstränge oder drei parallele Wege. Einen, den seht ihr schon hinter mir hoffentlich, genau, das ist der Weg, den wir von Erding nach Ennepetal häufiger fahren, weil Frauke und meine Verwandtschaft sind dort, und diesen Weg werden wir heute so teilweise mitfahren während der Predigt. Das ist der eine Handlungsstrang. Der zweite Handlungsstrang, wir sind diesen Weg vor kurzem gefahren, und zwar zur Beerdigung von meinem Schwiegervater, und wir hatten im Gepäck unsere Nichte, die Ruth, und ihren Mann, den Silvan, und Silvan ist so seit 1-2 Monaten hier in München-Germering Pastor. Das heißt, die beiden saßen mit ihrem Sohn auf der Rückbank und die hatten wir dabei. Und ich habe mir einfach gedacht, weil ich diesen Vers schon rausgesucht hatte und schon überlegt habe, naja, da kann ich doch drüber predigen, hatte ich auch schon eine gewisse Vorbereitung gemacht, habe die eingepackt, mit auf die Reise genommen und habe mir gedacht, hey, wenn ich schon mal einen Pastor im Kofferraum sozusagen habe, dann kann ich den ja nutzen und damit noch ein bisschen meine Predigt nachbereiten oder vorbereiten in diesem Fall. Genau, das ist der zweite Strang. Wie haben wir die Predigt teilweise dort im Auto vorbereitet? Das heißt, da werdet ihr ein bisschen hören, wie der Silvan und ich das gemacht haben. Und der dritte Teil ist klar, das ist der inhaltliche Teil, also dieser Vers, um den es heute geht. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Teil 1. Wir sind ungefähr so auf Höhe Ingolstadt, weil davor musste ich noch mit ihm so ein bisschen über autonomes Fahren reden. Das heißt, bis Ingolstadt habe ich nicht an meiner Predigt mit ihm gearbeitet, aber so ungefähr ab Ingolstadt ging's los. Wir haben zuerst mal geschaut, dieser Vers, wenn man andere Übersetzungen sich anguckt, was steht denn da? Das heißt, wenn man sich anschaut, ich habe mit der Luther-Übersetzung bei mir zu Hause angefangen, da steht, dass Herodes und Jerusalem erschrak. Wenn man in die Elberfelder reinschaut, da steht, wurde bestürzt. Und wenn man sich die Züricher anschaut, die Züricher war wichtig, denn man muss wissen, Silvan ist Schweizer, also mussten wir die Züricher Übersetzung uns anschauen. Die gerieten in Aufregung dort. Und wenn man schaut, Schlachter, Genfer und Menge, die erschraken alle. Das heißt, das wäre eine Methode, wenn man jetzt sagt, ich weiß nicht so genau, A, ob es gut übersetzt ist oder B, ob ich das gerade verstehe, was ich da vor mir habe, nimmt mal eine andere Übersetzung zur Hand und schaut, wie es dort drin steht. Da jetzt in fast allen immer das Wort erschrak oder erschrecken vorkommt, war für mich klar, meine Predigt heute heißt Jesus erschreckt. Also nicht Jesus erschreckt selber, sondern Jesus erschreckt uns. Er erschreckt hier jetzt in diesem Vers Jerusalem und den König Herodes. Also, das sind die drei Handlungsstränge. Wir sind in Ingolstadt. Wir haben über verschiedene Bibelübersetzungen geschaut, wie der Vers übersetzt wird. Und das dritte ist, wir haben herausgefunden, dass Jerusalem und der König Herodes erschrocken ist. Also eigentlich ganz einfach. So machen wir jetzt weiter. Und wie gesagt, es dauert keine 6 Stunden. Zweite Part. Wir sind ungefähr auf Höhe Altmühltal. Und haben uns da überlegt, beziehungsweise ich hatte mir schon vorher überlegt, dass ich mir anschaue, wo kommt denn dieses Wort erschrecken oder erschrak noch so in der Bibel vor. Das heißt, wenn man schaut, wo ähnliche Worte vorkommen, kann man ja dahinter kommen, um was geht's denn da oder was könnte denn da so gemeint sein? Ich ganz schlau, Bibelserver zu Hause, im Internet geschaut, erschrak mit Sternchen, also alles, was erschreckt, erschrecken und so weiter heißt, wird dann gefunden und habe diese ganzen Begriffe dann rausgesucht und auf den zweiten Zettel geschrieben oder ausgedruckt, den ich Silvan schon nach hinten gegeben hatte. Und habe dann gesagt, naja, was du so als Pastor, was weißt denn du noch, wo das noch vorkommt? Wo noch erschreckend vorkommt. Da hat er gesagt, naja, ist nicht schlecht, was du gemacht hast, aber eigentlich machst du 2 Fehler. Die 2 Fehler sind nämlich folgende. Wenn man jetzt loslegt, so wie ich, eine deutsche Bibel nimmt, eine Luther-Übersetzung, ist ja erstmal aus dem Neuen Testament, der griechische Urtext, erstmal ins Deutsche von Luther übersetzt worden. Mit diesem potenziell falsch oder wie auch immer mal übersetzten Wort suche ich dann neue Worte, auch im Deutschen natürlich, und glaube, dass das Gleiche dann an der Stelle gemeint ist. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Text rausgesucht, wo Ruth und Boas zusammen im Bett aufwachen und der Boas erschreckt, weil die Ruth auf einmal bei ihm ist. Es ist dort nicht zwingend das gleiche Wort, wie ihr seht, weil es ist da natürlich das hebräische Wort, Alte Testament in Hebräisch. Aber vom Wortinhalt ist es eigentlich das gleiche. Also man macht nicht allzu viele Fehler, denn Luther und auch die Elberfelder haben sehr gut übersetzt. Aber man hat potenziell 2 Fehlerstellen, in denen man halt ja irgendwas glaubt herauszufinden, was nicht stimmt. Darum hat Silvan gesagt, besser wäre es halt, ich würde über den Urtext gehen. Urtext, einmal griechisch, einmal hebräisch, kann ich beides nicht. Und ich so als Sprachengenie beherrsche annähernd Deutsch. Bei Englisch wird's dünn bei mir. Für Französisch habe ich meine einzige 6 auf dem Zeugnis kassiert. Könnte vielleicht nicht so der beste Weg sein, mir Griechisch oder Hebräisch anzueignen, habe ich gedacht. Aber da Silvan auf der Rücksitzbank schon seinen Urtext rausgeholt hat, hat er gesagt, da steht Tarasö im Urtext. Und Tarasö wird übersetzt 9-mal in der Bibel mit bestürzt, 2-mal mit beruhigen, 2-mal mit verwirren, 1-mal mit bewegen, 1-mal mit bewegt werden, 1-mal mit erregen, erschüttern und erschüttert werden auch jeweils 1-mal. Das heißt also, das griechische Wort Tarasö wird unterschiedlich halt ins Deutsche übersetzt, aber immer ähnlich und immer der gleiche Wortstamm. Das ist eine Methode, die man machen kann, wenn man auf der Rücksitzbank einen mit Urtext ausgestatteten Pastor hat. Wenn man das jetzt gerade nicht zur Hand hat, habe ich gesagt, naja, Silvan, wie geht denn das sonst? Man kann, wenn man das jetzt so wie ich nicht kann, den guten James Strong fragen. Der Herr Strong hat sich hingesetzt und hat die ganzen Urtexte durchnummeriert eigentlich. Also alle Wortstämme, die er gefunden hat, im Alten und im Neuen Testament, hat er mit einer Nummer versehen und hat die gleichen zusammengesammelt. Heißt, unser Vers oder unser Text, der da jetzt steht, hat halt eine Nummer bekommen und ist dann an verschiedenen Stellen immer mit der gleichen Nummer versehen, sodass auch jemand wie ich, der jetzt keinen Urtext kann, herausfindet, was der Silvan herausgefunden hat, nämlich an welchen Stellen dann jetzt dasselbe Wort vorkommt und wie übersetzt wird. Heißt, das wäre die zweite Möglichkeit, wie man sich halt einem Bibeltext nähern kann. Soweit zur Methodik. Inhaltlich, was haben wir denn da rausgefunden, währenddessen wir dort im Auto saßen? Nun, Jerusalem und Herodes wurden erschrocken oder sind erschrocken. Es gibt noch mehrere Stellen, wo dieses selbe bestürzt werden, erschrocken werden vorkommt. Und das ist bei Zacharias zum Beispiel, ist derselbe Wortstamm. Zacharias, als er hörte, dass er einen Sohn bekommt, als der Engel neben ihm stand, erschreckt genauso, wie es dort auch bei Jerusalem steht. Oder die Jünger, als sie auf dem See Genezareth unterwegs waren und Jesus dann auf dem See ihnen entgegenkommt, erschrecken sie auch so. Und von Jesus wird gesagt, er ist voll Unruhe. Es ist dieses voll Unruhe, ist dasselbe Wort, dasselbe Wortstamm. Aber es geht da bei ihm darum, dass er aufgeregt ist, dass er bewegt ist, weil er nämlich seinen Jüngern erzählt, wie er demnächst sich ans Kreuz nageln lässt, dass er stirbt für uns, für sie, für ihre Sünden. Und auch die Jünger sind noch wieder erschrocken, und zwar zu dem Zeitpunkt, wo Jesus nach dem Tod wieder zu ihnen kommt. Wo er durch die zuen Türen geht, erschrecken sie und sehen dann Jesus dort. All das sind Übersetzungen aus diesem gleichen Wortstamm, aus dem Wort Tarasö. Tarasö, habe ich aber gerade gesagt, wird auch mit bewegt oder bewegt werden übersetzt. Und da habe ich eine Bibelstelle gefunden, die mich ja zuerst ein wenig verwirrt hat, aber dann fand ich das eigentlich ganz passend. Denn dieses Bewegtwerden wird benutzt an der Stelle, wo vom Teich Bethesda die Rede ist. Der Teich Bethesda wird ja in Johannes 5 von einem Engel bewegt, sodass der Teich sich halt hin und her bewegt. Und wenn ein Mensch dann, der krank ist, da hineingeht, wird er wieder gesund. Das heißt, dieser Teich hat heilende Wirkung, und zwar dadurch, dass er von Gott, von einem Engel in Bewegung gesetzt wird. Ich weiß nicht, wie es dir gerade ging, Reini, als ich dich so angerufen, angeschrien habe. Ich glaube, kurz war da auch Bewegung so, Adrenalin vielleicht ein bisschen. Du hast so sofort reagiert, aber naja, ist ja nicht normal, dass man angesprochen wird während der Predigt und dann auch noch so direkt. Und ich glaube, das hat auch was in Bewegung gebracht. Ihr habt gelacht danach, das heißt, ihr seid irgendwie aufmerksam geworden. Auch das ist wichtig, wenn man sich in Bewegung bringen lässt. Kleines Beispiel, wenn man vielleicht so mit dem Handy durch die Gegend rennt, guckt so aufs Display und rennt so vielleicht durch die Innenstadt und vor einem so ein Laternenpfahl, wenn dann jemand einen anruft und sagt, also nicht auf dem Telefon anruft, sondern schreit, weiß nicht, keine Ahnung, nochmal Reini, dann erschreckt man und guckt hoch und sieht den Laternenpfahl hoffentlich noch früh genug und bewegt sich auch, nämlich bewegt sich in eine andere Richtung oder bleibt stehen. Auch das ist hier jetzt bei dem Teich Bethesda dasselbe Wort, derselbe Wortstamm, das bewegt. Soweit zu dem Punkt Wortstamm oder Wortbedeutung. Wir sind weitergefahren. Ungefähr Höhe Nürnberg sind wir jetzt. Wir wechseln von der A9 auf die A3. Ich bin ganz glücklich, dass mein Caddy so ein Abstandshalte- und Geschwindigkeitsregelsystem hat, weil der macht fast alles alleine. Ich muss nur ein bisschen lenken und kann mich weiter mit meinem, was ist denn das denn überhaupt nicht? Egal. Auf jeden Fall dem Mann von der Route beschäftigen, kann meine Predigt mit ihm weiter vorbereiten. Und wir kommen weiter mit dem Auto, ohne dass da was Tragisches passiert. Wir haben uns gefragt, warum erschreckt denn Herodes? Und warum erschrickt denn die Stadt Jerusalem? Dazu hat Silvan angefangen und hat schon mal das ein oder andere an Kommentaren gelesen und hat einfach statt Radio von hinten mir Seiten von Kommentaren vorgelesen. Teile habe ich mir gemerkt, Teile habe ich lieber selber nochmal nachgeschlagen, nachdem ich dann zu Hause war. Und ich möchte euch ein bisschen was mitgeben von dem Herodes, von dem dort die Rede ist. Ihr seht einen Teil seines Stammbaums da hinter mir. Herodes wird Herodes der Große genannt, weil nämlich es ganz viele Herodes da auch in seiner Familie gibt. Und Herodes kommt eigentlich aus einer Familie, die keine jüdische Familie ist. Und er ist mit 15 Jahren, also sehr jung, schon Statthalter von Galiläa geworden, hat sich dann, ich sag mal auf Neudeutsch, eingeschleimt und ist dann relativ schnell danach auch König geworden von Juda und ist dort halt jetzt Chef dieser Stadt Jerusalem. Und er war eigentlich aus einer Familie der Edomiter und hatte eigentlich gar keinen Anspruch auf das Königtum dort in der Stadt Jerusalem. Aber dadurch, dass er sich da eingeschleimt hat, hat das funktioniert. Aber es gab eine Familie neben ihm, die Makkabäer, die eigentlich aus dem Judentum heraus kamen. Und das Erste, was er gemacht hat, nachdem er dort König geworden ist, er hat erstmal die ganze Familie umbringen lassen. So seine, zumindest nach der historischen Überlieferung, seine erste Amtshandlung. Ich glaube, er hat es gemacht, weil er Angst hatte. Angst davor, dass er vielleicht seine Macht, die er da gerade gewonnen hat, wieder verlieren könnte, weil da halt Menschen sind, die eigentlich das Recht darauf hätten. Sein Schwager Aristobul, links seht ihr ihn auf der Grafik, den hat er selber zum hohen Priester ernannt. Und dieser hohe Priester hat häufig natürlich vor dem Volk gesprochen. Er war anerkannt, er war beliebt in dem Volk. Und Herodes hat das gemerkt, dass er beliebt war. Und in ihm ist etwas gewachsen, das war Eifersucht. Und die Eifersucht ist so groß geworden, dass er ihn auch hat umbringen lassen. Und ihr seht, er hat mehrere Frauen gehabt. Ich habe nicht alle aufgezählt. Ich glaube, es waren 7 Frauen, die er hatte. Nachdem er eine Zeit lang mit seiner ersten Frau Doris zusammengelebt hat, hat er eine viel schönere Frau gefunden, die Mariamne, und hat seine erste Frau Doris einfach verstoßen und hat die Mariamne geheiratet. Und er fand sie so schön, dass er sich jedes Mal, wenn er auf irgendeine Dienstreise oder auf eine Reise aufgebrochen ist, hat er seinen Verwaltern gesagt, wenn ich nicht wiederkomme, dann bringt sie um. Das heißt, er war so eifersüchtig auf diese schöne Frau, dass er gesagt hat, die darf kein anderer haben. Und irgendwann hat seine Schwester ihm eingeflüstert, dass seine Frau halt untreu ist. Und irgendwann hat er es geglaubt und allein nur, weil es sein könnte, dass sie untreu ist, hat er sie umbringen lassen. Und dadurch, dass er seine eigene Frau, die er so schön fand, umbringen hat lassen, ja, ist Frust in ihm gewachsen, sodass er dann auch gleich die Mutter noch hat umbringen lassen. Ich will gar nicht alles andere noch aufzählen. Ihr merkt, all die, die da hinten rot aufgeführt sind, sind die, die ich allein durch schnelles Lesen von Kommentaren gefunden habe, die er alle getötet hat. Und alle aus Eifersucht, aus Angst, daraus, dass er Sorge hatte, dass er seine Macht verliert. Es war immer die Reaktion von ihm, wenn mir irgendetwas gefährlich werden kann oder wenn mir irgendetwas zur Eifersucht führt, dann töte ich es einfach. Ich glaube, das war die Reaktion, warum er auch erschrocken ist, als er hörte, da gibt es einen neuen König. Denn es war wieder jemand, der seine Macht in Frage stellt. Und vor allen Dingen, es war der neue König der Juden. Das heißt, er war nicht jüdisch. Und wenn ein neuer König der Juden kommt, war klar, der wird ihm gefährlich. Darum ist er erschrocken. Frage ist, warum ist denn die Stadt Jerusalem erschrocken? Das fand ich war nicht so einfach in den Texten herauszufinden und auch in den Kommentaren haben wir da nicht so viel von gefunden. Wir haben aber Texte gefunden, wo wir sagen, wir glauben, dass sie deshalb erschrocken sind. Zum einen, weil sie eigentlich wussten, dass Jesus kommt und dass sie wussten, dass er auch in Jerusalem auftauchen wird. Aber wir glauben, dass er es vergessen hat. Also, dass die Menschen in Jerusalem es vergessen haben und wenn man etwas vergisst und dann wieder daran erinnert wird, erschrickt man ja auch, wenn man denkt, oh Mist, habe ich vergessen. Und zwar steht in Lukas, als bei Jesu Geburt, dass die Engel den Hirten sagen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und von den Hirten lesen wir dann kurz drauf, da sie, also die Hirten, es aber gesehen hatten, also das Kind in der Krippe, bereiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und man kann davon ausgehen, dass sie es auch in Jerusalem verkündet haben und dort auch gesagt haben, dass dieser König, dass Jesus dort, ja, nach Jerusalem kommen wird. Und die Menschen in Jerusalem werden es nicht mehr vor Augen gehabt haben, weil es ist schon einige Zeit später, ungefähr 1,5 Jahre später. Und wir glauben, dass sie es dort einfach nicht mehr transparent hatten. Das zweite ist, es könnte gut sein, dass sie erschrocken sind, weil sie Angst haben. Denn sie kannten das Alte Testament und wussten, was in Micha zum Beispiel steht. Da steht, in den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf der Herr, des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berg des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass der uns lehre den Weg und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Hier steht, dass viele Völker nach Jerusalem ziehen werden, dass viele Heiden nach Jerusalem kommen werden. Wir haben uns gedacht, naja, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als es fast irgendwie wöchentlich durch die Presse ging, dass wieder ein Zug mit Flüchtlingen hier in München angekommen ist. Oder als es hieß, hier im Fliegerhorst wird es ein Ort sein, wo die Flüchtlinge hinkommen und von dort aus weiterverteilt werden. Na, ich glaube, wir hatten hier und da auch Angst. Wie wird es funktionieren? Wird die Integration funktionieren? Was gibt's vielleicht auch für Unruhe irgendwo? Und ich kann mir vorstellen, dass dort auch die Menschen in Jerusalem Angst hatten und erschrocken sind, dass jetzt auf einmal viele Menschen kommen, die sie nicht kennen, die vielleicht auch eine andere Kultur mitbringen, die vielleicht ganz anders drauf sind. Den dritten Punkt, den wir gefunden haben, auch aus dem Propheten, und zwar im Propheten Sacharja, steht, so spricht der Herr, ich kehre nach Zion zurück und will inmitten Jerusalem wohnen. Und Jerusalem wird genannt werden Stadt der Wahrheit und der Berg des Herrn, der Heerscharen, der heilige Berg. Wenn Jerusalem die Stadt der Wahrheit heißt, dann wird dort Jesus auch Wahrheit hinbringen. Und Herodes war sicherlich ein König, der Menschen umgebracht hat und der auch seltsam drauf war. Aber wenn man die Überlieferungen liest, es war auch ein König, der hatte das Wirtschaftliche gut raus. Das heißt, es ging vielen Leuten gut. Sie hatten viel Geld, Jerusalem ging es damals gut. Und ich glaube, dass auch die Menschen davon profitiert haben, die dort gewohnt haben. Naja, und wenn dann ein skrupelloser König ein Land führt, in dem es gut geht, wird sicherlich nicht alles ganz der Wahrheit entsprechen, was man tut. Und wenn dann jemand kommt, der die Stadt der Wahrheit dort aufrichtet, wird vielleicht auch der ein oder andere sein Reichtum oder seinen Wohlstand oder was auch immer mal verlieren. Und wir glauben auch deshalb, weil die Menschen eigentlich diese Veränderung, die Jesus mitbringt, gar nicht wollen, sind sie vielleicht erschrocken und haben gedacht, oh, wenn das jetzt rauskommt, was ich da mache, ob das so gut ist? Das ist der Hintergrund oder die drei Dinge, die wir gefunden haben, warum Jerusalem erschrickt. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass Jesus ihnen die Augen aufgemacht hat, dass Jesus sie aufgeweckt hat und ja ihnen einfach gezeigt hat, hey, da passiert was, du musst was ändern. Wir sind weiter unterwegs und schauen uns an, was denn die Reaktion ist. Das heißt, was ist das, was nach dem Warum jetzt als Reaktion aufkommt? Heißt, Jerusalem ist erschrocken, Herodes ist erschrocken und beide tun ja irgendetwas danach. Also wahrscheinlich wäre es komisch gewesen, wenn ich Reini angesprochen hätte, er hätte sich erschrocken und nichts wäre gewesen. Nein, er hat erstmal geantwortet, er hat ja geantwortet oder irgendwas passiert halt meistens, wenn man sich erschrickt. Bei Herodes, er ist eigentlich wieder ganz in das alte Muster reingefallen. Er hat sich Berater geholt, die ihm erklärt haben, was alles schon in den Schriften steht. Er hat die Weisen losgeschickt, dass sie ihm sagen, wo denn dieser neue König auftaucht. Er hat sich überlegt, ich lasse ihn umbringen. Und weil er nicht genau wusste, wer es ist, hat er einfach alle Kinder, alle Jungs umbringen lassen, die im Alter von 2 Jahren oder jünger sind. Also genau das alte Muster. Er hat Angst vor Machtverlust und lässt einfach alle umbringen. Das ist seine Reaktion. Die Reaktion von Jerusalem, die finde ich viel spannender. Jerusalem ist erschrocken und wir lesen dann im Matthäus im 3. Kapitel, da ging zu Johannes hinaus Jerusalem und ganz Judäa. Und das ganze Land am Jordan und ließ sich taufen von ihm im Jordan und bekannte ihr Sünden. Und als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah, zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen, ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr den künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt Rechtschaffen der Frucht der Buße. Da macht sich eine ganze Stadt auf den Weg zum Jordan und lässt sich taufen. Stellt euch mal vor, ganz Erding wird erschrocken und bekennt, was sie alles falsch gemacht haben und lassen sich taufen. Da steht, dass Jerusalem hinausgeht. In dem Paralleltext in Markus steht es wortwörtlich und es ging zu ihm hinaus das ganze judäische Land und alle Leute von Jerusalem ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Das finde ich krass. Also ich finde es einfach eine super Reaktion, dass dadurch, dass Jesus dort aufgetreten ist, dass sie erschrocken sind, dass sie danach losgehen und wirklich auch ihr Leben ändern. Auch mit dieser Fußnote der Pharisäer und Sadduzäer, wo Johannes schon sagt, hey, ihr müsst dann auch Buße tun. Also nicht nur hier hinkommen und Sünde bekennen, sondern auch noch den Schritt der Buße. Aber ich finde es einfach ja bezeichnend, dass diese Stadt sich hat wachrütteln lassen und dann auch losgelaufen ist. Sie wissen zwar nach einigen Kapiteln nicht mehr ganz so genau, was sie da eigentlich getan haben, glaube ich, weil da steht im 21. Kapitel dann, als Jesus wieder zurück nach Jerusalem kommt, dass die Stadt fragt, ja, wer ist denn das überhaupt? Also irgendwie so ganz geblickt haben sie es noch nicht, aber zu dem Zeitpunkt haben sie sich wachrütteln lassen und haben sich taufen lassen. So während der ganzen Fahrt, währenddessen wir da so im Auto über den Wortstamm nachgedacht haben, über den Kontext, über das, wer hat sich denn da eigentlich wachrütteln lassen und auch das, ja, wie ist das geschehen und warum und was ist dann die Reaktion? Währenddessen haben wir immer mal wieder nachgedacht, was heißt denn das für uns? Also, was heißt das für den Silvan, was heißt das für mich? Oder was heißt es auch für dich ganz konkret? Also ich glaube, du bist nicht besser als Jerusalem. Ich glaube zumindest, dass ich nicht besser bin als Jerusalem. Bei dir weiß ich es nicht so genau, aber ich glaube schon. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht besser bin, weil ganz häufig ist es so, dass ich auch erschrecke, wenn ich es denn überhaupt mitbekomme, wenn Jesus in mein Leben hineinspricht. Und eigentlich müsste ich es ja wissen. Ich sage ja, ich will mit ihm gehen, ich will meinen Weg mit ihm gehen, aber trotzdem bin ich dann erschrocken, wenn irgendetwas passiert. Und häufig priorisiere ich es dann trotzdem runter, obwohl ich angesprochen werde, glaube ich, meine Arbeit oder irgendwelche anderen Dinge sind wichtiger. Und wenn ich es dann mal höre und auch mitbekomme, dann ist dann die Frage, wie ist dann meine Reaktion? Bekenne ich wirklich dann das, was ich falsch gemacht habe? Tue ich Buße? Im Moment so in der Adventszeit ist ja Zeit der Ankunft. Wir erinnern uns daran, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, so wie er da auch nach Jerusalem reingekommen ist, beziehungsweise dort angekündigt wurde. Aber häufig ist es doch bei uns so, wir springen von Weihnachtsfeier zu Weihnachtsfeier. Wir gucken, dass wir den einen oder den anderen Weihnachtsmarkt noch mitbekommen. Und dann laufen wir schnell noch ins Geschäft, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Aber haben wir wirklich die Ruhe, um darauf zu hören, wo Jesus uns anspricht? Und wenn wir ihn dann hören, ignorieren wir oder reagieren wir? Ich habe gesagt, ich fand die zweite Bedeutung des Wortstamms von Tarasö so wichtig. Dieses Bewegtwerden. Es ist nicht nur, dass wir erschrecken, sondern dass wir auch bewegt werden, wie dieser Teich Bethesda. Und ich glaube, wenn wir so drei Schritte machen, uns erschrecken lassen davon, dass Jesus uns wirklich persönlich meint, anspricht, aufruft, dass wir uns bewegen lassen, also Jesus bewegt uns, bringt uns Bewegung, ich glaube, dann können wir auch Heilung werden, so wie der Teich Bethesda. Heilung in der Familie, Heilung in der Gemeinde, Heilung in der Schule, wo du unterwegs bist, am Arbeitsplatz. Ich glaube, dass wir Frieden stiften können, dass wir von Jesus aufgerufen sind, dass wir uns nicht nur erschrecken lassen sollen, sondern dass wir uns auch wirklich bewegen lassen sollen von Jesus und dass wir als Friedensstifter hier Heilung auf dieser Erde bewirken sollen. Als Abschluss oder Zusammenfassung möchte ich dir 5 Punkte mitgeben. Der erste Punkt ist, bereite mal einfach selber eine Predigt vor. Jedes Mal, wenn ich hier vorne stehe, ist es so, zum einen, heute Morgen bin ich durchs Haus getingelt und meine Frau meinte, was ist los? Ich sage, naja, ich muss predigen. Ich bin jedes Mal super nervös, bevor ich hier vorne stehe. Obwohl ich es jetzt schon ein paar Mal gemacht habe. Das ist der eine Teil, aber der andere Teil dieses Predigt vorbereiten, sich wirklich einen Text anzugucken und mit verschiedensten Methoden, ein paar habe ich dir heute gezeigt, einfach mal tiefer in so einen Text eintauchen. Es geht dann gar nicht darum, ob man hier vorne steht und wirklich predigt. Aber mal so etwas zu durchdringen und links und rechts zu gucken, bringt dir viel mehr als nachher denen, die zuhören. So geht es mir zumindest. Oder ich glaube, dass es so ist, dass es mir mehr bringt als euch. Das zweite ist, wenn du einen Pastor hinten auf der Rückbank hast, nutze ihn. Quetsch ihn einfach aus. Frag ihn, was du nicht verstehst. Ich habe einfach diese fast 6 Stunden wirklich mit dem Silvan darüber diskutiert und ein paar Aspekte hatte ich überhaupt nicht vorher in meiner Vorbereitung auf der Agenda. Nutze aber auch die Zeit, wo du mit anderen Christen zusammen bist, um einfach intensiv über Bibeltexte zu reden. Das sind so die beiden methodischen Dinge. Und inhaltlich, lass dich erschrecken in dieser Adventszeit. Lass dich ansprechen von Jesus. Jesus kommt wieder. Und er will jetzt schon dich ansprechen. Er möchte dich auch bewegen. Er möchte dich in Bewegung setzen. Und ich glaube ganz fest daran, wenn du dich erschrecken lässt und dich bewegen lässt von Jesus, dann kannst du Heilung bewirken. Dann kannst du als Friedensstifter in deiner Umgebung wirken. Und das hoffe ich, dass wir das jetzt in der Adventszeit und auch zu Weihnachten wirklich tun. Amen.
Wir hoffen, die Predigt hat dir weitergeholfen. Unter www.efg-erding.de kannst du gerne einen Kommentar schreiben oder wenn du eine Frage hast, antworten wir dir dort.